Schön, dass wir hier wieder am Tisch sitzen. Ich habe heute was mitgebracht. Das heißt, ich kann euch das Thema zeigen. Das ist ja auch nicht jedes Mal so. Wir reden über das hier.
Über 15 Euro?
Na, also ich habe jetzt bewusst keinen 500er-Schein mitgebracht, weil ich habe gedacht, das sieht man dann zu stark, die Gier in euren Augen. Also bei 15 ist es nicht so schlimm. Also,
aber der liegt virtuell auch vor, wie ich sehe.
Ja, das stimmt. Ich habe mal nachgeschaut, also die Chinesen haben Papiergeld erfunden. Schon im 11. Jahrhundert, schon eine lange Zeit her. Hier in Europa war erst im Mittelalter, ist das dann so losgegangen. Ist ja ein Tausch, ne? Also das hat man ja auch in der Antike schon gehabt. Also jetzt nicht Papiergeld, sondern man hat was gehabt, was man tauscht. Ich bekomme etwas dafür. Und ich meine, man kann über Geld ja lange philosophieren. Man sagt ja, Geld stinkt nicht. Über Geld redet man nicht. Oder wie ist dieser andere Spruch? Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt die Nerven. Übrigens ein deutsches Sprichwort, habe ich mir sagen lassen. Die Frage ist ja immer, habe ich genug davon? Weil dieses das Zeug, vor allem auch der Kontostand, ist ja so eine Art Sicherheit, die ich habe. Und ich habe da einen Text im Neuen Testament gefunden, den würde ich gerne mit euch lesen, und zwar im 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6 und da ab Vers 6. Ich lese mal da ein paar Verse. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet, sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Also ich habe mir dann so für mich selber die Frage gestellt, lasse ich mir tatsächlich genügen? Ich bin mir nicht so sicher, ob mir das immer so gelingt. Weil ihr kennt das vielleicht auch, man hat ja auch ein gewisses Befriedigungsgefühl, wenn man was Neues gekauft hat. Und die Werbung zielt auch darauf ab, dass man dieses Befriedigungsgefühl bekommt. Ich habe hier Erich Fromm liegen, haben oder sein. Was ist haben? Habe ich etwas, dann bin ich etwas. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Also
ich habe gerade die Frage gestellt, was meint denn der Paulus hier, den Brief an Timotheus geschrieben hat, mit genügen lassen an Nahrung und Kleidung. Ja, genau. Das ist ja wirklich, also wenn man es so wörtlich nimmt, das ist ja wirklich nicht viel. Ne? Ja. Das ist das genügend Essen haben und angezogen, fertig.
Ne? Man entspricht ja dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Ne? Also sorgt euch nicht, was ihr essen sollt, was ihr anziehen sollt. Der liebe Gott gibt euch das alles.
Ja, und die andere Frage ist noch, wenn wir jetzt das Alte Testament hinzunehmen und das ganze Bild zu bekommen, da ist ja oft Segen materiell. Ne? Also ich will dich segnen, viele, viele Schafe und Herden und Kinder und so. Also das Materielle ist da dort nicht unbedingt verpönt, aber hier wird ja vor einer realen Gefahr auch gewarnt.
Ich meine, du hast natürlich Texte wie Prediger, ja? Prediger 5. Ja, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Ja? Prediger 5, Vers 9.
Aber das, man könnte auch sagen, ist ja klar, dass ihr wieder so beginnt. Also Geld ist böse.
Ja, genau. Ne?
Gierig, Warnung, Achtung, 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 ja, genau. Wenig haben. Also das könnte auch jetzt sehr klischeehaft so sein. Ne? Wir beginnen mit dem, die Diskussion ist eine Negativdiskussion.
Aber das macht er ja nicht. Also das ist ja das Interessante. Da wird ja das Material also das Geld oder der Reichtum an sich nicht verteufelt, sondern Paulus spricht hier von der Einstellung. Er sagt ja eindeutig, wir wollen uns genügen lassen, das ist eine Einstellungssache. Die reich werden wollen, das ist eine Einstellungssache. Die Geldgier, das ist nicht das Geld, das ist die Geldgier, das ist eine Einstellung. Das ist das Problem. Und nicht das Material an sich oder der Besitz an sich. Die Einstellung.
Es ist, wenn wir haben ja an der Stelle aufgehört zu lesen oder sind ausgestiegen, wo es dann, wahrscheinlich hast du das mit Bedacht gemacht, wo dann die anderen Werte, die Priorisierung hier geben, auch genannt werden. Ne? Also fliehe diese Dinge, da haben wir aufgehört zu lesen. Und jetzt sagt er aber, welchen Dingen soll man nachstreben? Ne? Also ja. Wohin bin ich ausgerichtet? Und ich glaube, da hast du genau recht zu sagen, es ist ja erstmal eine generelle Ausrichtung. Aber das ist natürlich, also dass es der einen äußeren Eindruck kriegt. Ich meine, wenn jemand uns sieht, jetzt vielleicht, was weiß ich, der aus einem ärmeren Kontext kommt und sieht uns am Tisch sitzen, ja, was wir anhaben, Da liegt ein Smartphone rum, was nicht billig ist. Ne? Allein schon den Eindruck, den wir machen, könnte man uns auch vorwerfen, ja, ihr philosophiert jetzt über Geld und Geldliebe und so, aber er steckt ja auch voll mittendrin. Ne? Also das ist ja gerade das Thema, wir stecken auch mittendrin.
Also ich sehe hier schon so eine Diskrepanz, in dem der Paulus einfach die beiden Extreme aufzeichnet, ne? Und sagt, auf der einen Seite steht die Geldgier, über dem Glauben, die Leute sogar abfallen lässt, wie er hier beschreibt, ne? Weil die Geldgier an erster Stelle steht und alles Streben danach ausgerichtet ist, möglichst viel zu verdienen oder zu bekommen. Und auf der anderen Seite sagt er hier Nahrung und Kleidung genug. Ne? Das ist für mich so eine Gegenüberstellung, was nicht unbedingt vermutlich heißen muss, dass Nahrung und Kleidung das Einzige ist, was man haben darf und sonst nichts mehr. Ne? Hängt ja auch wahrscheinlich vom Kontext ab.
Also du würdest sagen, es hat mit der Einstellung zu tun.
Ja, ja.
Weil du scheinst
also
das jetzt
ich würde sagen, ich schwäche schon ab, weil ich sehe, im Kontext des Alten Testaments hast du eine bäuerliche Agrarkultur, da gehörten Tiere einfach dazu. Ja, da war der Reichtum in Tieren ausgedrückt. Ja? Mhm. Abraham hatte so viel Schafe und Rinder und Kamele und hier und da. Ne? Hier haben wir eine Stadtkultur. Timotheus war, glaube ich, in Ephesus, wenn ich mich recht entsinne, stationiert. Also in den anderen Gemeinden da im kleinasiatischen Raum, da gab es vermutlich keinen Platz für Riesenherden und eine bäuerliche Kultur in dem Sinne wie im Alten Testament. Mhm.
Ja. Ja, da ist es ja noch eine andere Frage zu stellen, weil hier haben wir ja so ein bisschen so ein Team-Mentoring-Gespräch, in das wir Einblick nehmen. Paulus, der so Timotheus, den jungen Mitarbeiter, ein bisschen auf die Spur bringt. Wen meint er eigentlich, wenn er wir sagt? Sind das alle wir Christen? Sind das wir Apostel? Sind das wir, die wir verkündigen, von Gemeinde zu Gemeinde ziehen? Er sagt ja, wir wollen uns damit genügen lassen. Ist jeder damit gemeint? Sind das wir Christen alle? Das müssen wir auch erstmal klären.
Oder ist das die Sonder? Er sagt in Vers 7, wir haben nichts in die Welt gebracht, wir werden nichts hinausbringen. Da kann er nicht nur sich meinen, das meint er wahrscheinlich schon alle.
Du meinst allgemein, jeder, der geboren ist, der kommt mit nichts.
Das ist so eine allgemeine philosophische Aussage.
Oder eben, wie Dennis ja vielleicht andeutet, dass er sagt, naja, das sind halt die Gemeindeleiter, also die Führer der Gemeinde, ne? Apostel, Älteste und so weiter und so fort.
Die sollen sich besonders genügen lassen.
Genau.
Die anderen dürfen. Wir müssen ja auch zugeben, wir sind ja sehr froh, wenn wir reiche Leute haben, die Geld geben für bestimmte Projekte, für die Kirche oder für gute Zwecke, humanitäre Zwecke. Mhm. Sind wir ja sehr froh. Also wir müssen da schon vorsichtig sein, dass wir nicht mit Steinen werfen, die unser eigenes Glashaus kaputt machen.
Aber ich fand es spannend, dass du gesagt hast, halt die Einstellung, gesagt, nicht Reichtum ist schlimm, sondern die aber reich werden wollen. Mhm. Also es geht um eine Einstellung, Gier, eine Haltung. Mhm. Gier ist eine Haltung, du willst zu viel von etwas, du kannst dich nicht, du kennst Grenzen nicht. Aber worüber ich halt nachdenke, jetzt schon auch im Lauf des Gesprächs, ist, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Mhm. Also ich versuche das immer noch so zu erfassen, was ist denn so böse da dran? Also was passiert denn mit einem, wenn man Geld liebt? Was macht es denn so zur Wurzel alles Bösen? Also welche Mechanismen sind da am am Wirken, die einen Menschen ja eben in die Irre gehen lassen, eben vom Glauben abirren. Was passiert da? Ist Geld dann wichtiger als Gott oder als damit verbundene Werte, von denen du angesprochen hast? Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was passiert denn da mit einem?
Also Erich Fromm, dieser jüdische Philosoph und Psychologe, hat ja in seinem Klassiker Haben oder Sein deutlich beschrieben, dass das Problem darin besteht, wenn ich mich über das, was ich habe, definiere. Und er schreibt ja auch in unserer Gesellschaft, er sagt, wir leben in einer Gesellschaft, hier auf Seite 89, die auf den drei Säulen Privateigentum, Profit und Macht ruht. Ist unser Urteil äußerst voreingenommen. Ja? Und er geht halt darauf ein, zu zeigen, eigentlich sind wir dazu geschaffen, jemand zu sein, unabhängig davon, was wir besitzen. Mhm. Aber unsere Gesellschaft hat sich so darauf eingestellt, dass wir uns sehr stark darüber definieren, was wir haben. Ansehen, Anerkennung läuft darüber. Ja. Und,
also die Wurzel,
das ist, glaube ich, ein Problem.
Die Wurzel wäre dann, dass wenn ich Geld besitze, viel Geld besitze, dass ich dann mich entkoppel von dem Grund, auf dem ich stehe als Mensch, woher ich komme, nämlich von ja. Gott her. Ja. Gott gibt Leben, Gott gibt Segnungen. Dann denke ich, okay, ich bin das Zentrum, es ist in meiner Macht. Ich kann auch mit dieser Macht auch sehr viel bewegen, ich kann viel Einfluss ausüben. Ist es das? Also was ist jetzt die Wurzel alles Bösen, was da passiert?
Vielleicht hängt es auch, also sicherlich, ja, aber ich denke, dass für mich ist da so eine Wertepyramide aufgebaut. Und die Werte sind das, was dich treiben sozusagen. Also das, was du dir wünschst innerlich, ne? Das sind deine Werte. Und jeder hat da so eine unterschiedliche Schichtung drin. Und was ganz an der Spitze steht, das treibt uns am meisten. Ja? Da wollen wir eigentlich hin. So, ne? Und wenn jetzt die Geldgier an der ersten Stelle steht oder ziemlich weit oben ist, dann kann es durchaus passieren, ist die Gefahr sehr groß, dass ich andere Werte unterordne und dann bei Konfliktsituationen eben die Werte runterfallen. Nee. Also zum Beispiel, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, das mir öfter mal auch in der Kirchenarbeit aufgefallen ist. Da sind Leute, die haben die Möglichkeit, eine gute Arbeit zu machen, unternehmerisch und zwar so gut, dass sie eben eine Menge Geld damit verdienen. Aber die sind so damit beschäftigt, dass sie völlig ausgelaugt sind, völlig nicht mehr in der Lage, sich irgendwie noch in die Gemeinde einzubringen, also in die Kirche vor Ort. Geht nicht mehr. Weil das Denken, die Arbeitskraft, alles fließt in
und das scheint eben eine Art Eigendynamik zu sein bei Besitz und bei Habenwollen. Dass wenn ich etwas habe, will ich mehr haben. Also ich will noch mehr Erfolg haben. Ich habe hier das Buch von Thomas Mittelhoff liegen, bekannter Manager in Deutschland, der wirklich gescheit, einer der erfolgreichsten überhaupt. Und der hat jetzt das neueste Buch, das ist noch ganz druckfrisch, Schuldig, vom Scheitern und Wiederauferstehen. Und er schreibt hier, ich lese das mal kurz vor, das ist sehr interessant. Er schreibt hier, neben der Gier nach Anerkennung ist natürlich die klassische Form der Gier hinsichtlich des Geldes zu nennen. Und er sagt dann, man mag vermuten, dass bei mir das sehr stark im Vordergrund war, aber er sagt, die Gier nach Anerkennung war immer stärker als die monetäre. Und dann schreibt er hier, neben der Erkenntnis, dass materielle Güter nicht für die Ewigkeit zugeteilt werden, sondern durchaus flüchtig sind, war eine weitere Lehre für mich elementar. Besitz befriedigt nicht die wirklich wichtigen Bedürfnisse. Und an anderer Stelle sagt er hier, es hat seinen Charakter verdorben. Ja, und er schreibt dann, wie natürlich bei seinem Vermögen, das er angesammelt hatte, eine Yacht unbedingt sein musste. Er musste eine Yacht anschaffen. Und die ist dann in dem Prozess der Herstellung immer größer und schöner geworden. Und dann schreibt er hier, aber glücklich hat sie mich nicht gemacht. Als ich sie das erste Mal betrat, empfand ich statt Euphorie ein Gefühl der Leere. Ja. Aber ich habe den Eindruck, es scheint so eine Eigendynamik zu entwickeln. Ja. Wenn ich tatsächlich die Möglichkeit habe, sehr viel Besitz anzuhäufen, dann gebe ich mich nicht damit zufrieden und sage, jetzt habe ich ja genug und
aber das will würde, noch mehr haben. Das würde mich jetzt wieder zur Frage bringen, die hier der Paulus ja auch aufwirft im Timotheusbrief, den wir gerade gelesen haben. Er sagt ja, so wollen wir uns daran genügen lassen.
Ja.
Und da stellt sich für mich schon die Frage nach der Grenze. Wo ist denn die? Hm. Wo ist denn jetzt die Grenze, wo ich sage, das genügt?
Ich möchte beides mal auch als theologisch aussagen, verstehen, weil Wurzel alles Bösen, also ich werde nochmal zurückgeschmissen dann, wenn das die Wurzel alles Bösen ist und nicht nur einfach nur so eine Verallgemeinerung, dann werde ich ja zurückgeworfen ins Paradies, wo alles Böse irgendwie seine Wurzel hat, jedenfalls nach dem biblischen Bericht. Und wo es darum geht, dass Adam und Eva was haben wollen, was sie eigentlich nicht haben sollen. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist gut anzusehen, das will man haben. Und das nehmen sie, diese Frucht. Aber die Motivation dahinter ist ja, so wird es ja angepriesen von der Schlange, dann bist du größer, als du eigentlich bist. Dann katapultierst du dich hier auf ein größeres Niveau, sogar gottähnlich oder gottgleich. Ne? Und ich glaube, Wurzel allen Bösen ist immer, wenn wir meinen, wir brauchen diese Unterschiede, dass ich eigentlich ein bisschen höher sitzen will an diesem Tisch als ihr. Ja, entweder weil ich mehr davon habe oder weil ich mehr länger studiert habe, schlauer bin oder warum auch immer. Das ist, glaube ich, immer so eine Wurzel, dass wir immer versuchen, in der Vertikalen zwischen uns zu denken. Und dazu verführt Geld, finde ich, ständig, weil es ja, eigentlich ist es ja nur ein Symbol für was. Mhm. Und es ist eigentlich ein Symbol für, wo du dich im Sozialen einsortieren kannst, ne, und sollst. Mhm. Und ich weiß das von Mitarbeitern, Pastoren. Ein Pastor hat mir neulich gesagt, ich habe eine Gratifikationskrise. Ja, das ist schön
was ist eine Gratifikationskrise?
Eine Gratifikationskrise ist, dass er hatte wahrscheinlich das Gefühl, er arbeitet hart, er hat lange studiert, und die Penunzen, die er kriegt, die sind nicht, die
sind nicht angemessen.
Sind nicht angemessen.
Nicht adäquat.
So, ne? Ja. Fand ich auch ehrlich, sowas mal zu äußern und zu hören. Und das geht wahrscheinlich vielen Menschen so, die sagen, ich buckel hier, mache Überstunden und sowas. Wenn ich dann auf den Lohnzettel gucke und gucke, was der Staat sich noch nimmt und so, habe ich eine Gratifikationskrise. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich anerkannt werde. Und Anerkennung ist ja das Stichwort, was jetzt durch alles zieht. Und von daher würde ich auch, um nochmal bei dir zu sein, ne, wann ist genug, ne, wo machen wir die Grenze, ne, würde ich auch da erstmal fragen, also auch auf diese gleiche Geschichte zurückblickend, was ist denn Genügsamkeit? Heißt doch das, bei Adam und Eva war das, du Mensch bist Kreatur und nicht Gott. Mhm. Und das ist in Ordnung so. Ja? Mhm. Hast ein perfektes Umfeld, alles super. Und da würde ich eher die Wurzel der Genügsamkeit so sehen, dass man sage, wer bin ich vor meinem Gott und damit auch vor meinem Nächsten. Aber es würde mir sehr schwer fallen, eine Frage irgendwie
materiell zu beantworten.
Mhm. Es würde mir schon bei mir schwer fallen. Mhm. Ich meine, wer von uns hat nicht schon mal mit der Ehefrau am Tisch gesessen und mal so durchexerziert, was würde denn passieren, wenn? Ja. Wenn irgendwie Onkel so und so uns alles vererbt oder wenn, was wir ja nicht machen, wir im Lotto gewinnen würden. Also dieses Was-wäre-wenn-Spiel, wo man dann so auf einmal so aufklappt für sich selber. Oh ja, also ich wäre unheimlich großzügig und so.
Natürlich.
Die Hälfte der Million spenden.
Ja, also diese Genügsamkeit.
Also es würde doch bedeuten, dass Gott der Einzige ist, jetzt nach dieser philosophischen Aussage der Bibel, dass Gott der Einzige ist, der hat.
Wie meinst du, der hat?
Du meinst, der ist der Einzige, der hat. Der etwas hat. Und wir sind, der etwas besitzt. Mhm. Ja, der Eigentum hat. Wir sind dann nur die Empfänger von etwas, was er uns zur Verfügung stellt, mit dem wir hier in unserem Leben umgehen können, arbeiten können. Mhm. Mhm. Aber wir können es nicht für... Deshalb sagt ja auch Paulus an der Stelle, wir haben nichts hineingebracht, wir können auch nichts hinausnehmen. Mhm. Ja, also nach dem alten deutschen Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Mhm. Ja, meine Mutter öfter zitiert, ja, das letzte Hemd. Kann, oder sie hat gesagt, lass mich lieber mit warmer Hand geben. Ja. Mhm. Nach dem Motto, wenn meine Hand kalt ist, dann ja, was kann ich da nicht mehr tun.
Nackt bin ich gekommen.
Genau,
nackt.
Ja, genau, dieser Punkt. Ja. Mhm. Das würde für mich jetzt die Schlussfolgerung nahelegen, Gott ist der Einzige, der hat. Und er gibt.
Ja, aber
das muss ich anerkennen und ich kann das verwalten.
Dann. Das verschiebt ja das Problem. Kannst du auch nur verschieben, weil du sagst, okay, aber wie viel darf ich denn verwalten? Mhm.
Oder wie verwalte ich das?
Ne? Ja, aber jetzt mal so.
Naja, was er mir gibt.
Ja, aber was er mir gibt. Aber dann kannst
das hat er dir mehr gegeben als mir.
Ja, schon. Aber wenn du jetzt halt unternehmerisch rangehst und sagst, ich habe eine Idee, ich kann etwas entwickeln, ich kann etwas bauen, Möbel, Autos, was auch immer. Ich habe einen Garten, ich baue Tomaten an, die wird mir gegeben. Klar, also je näher man der Natur ist, desto stärker spürt man seine Abhängigkeit davon, dass wenn nun keine Äpfel am Baum sind, dann gut, kann ich auch keine Äpfel irgendwie am Markt zum Markt bringen und sie dort entweder tauschen oder verkaufen und dafür Geld bekommen. So. Also manche sind näher dran an diesem irgendwie, uns gehört's nicht. Aber wenn deine Bäume voller Äpfel sind, und die sind ganz oft voller Äpfel. Und was machst du jetzt dann damit? Und wenn du noch geschäftsmännisch gut unterwegs bist und schlau und gut verkaufst oder aus den Äpfeln Marmelade machst und dies und das und jenes, so, jetzt so wie viel, wann ist genug, sagst, ach, ich muss nicht noch mehr Gärten kaufen, noch mehr Apfelbäume und noch mehr und noch mehr und noch mehr.
Würdest du also sagen, es kann durchaus christliche Vermögensberater geben?
Ja, das hört sich so schmutzig an. Also.
Nein, das ist eine ehrliche Frage. Also inwieweit verträgt sich das, was wir in der Bibel finden, dieses Genügsamsein mit der Idee, ich berate andere Menschen, Vermögen, das ist ja auch ein interessantes deutsches Wort, ja? Vermögen, ich vermag etwas, etwas im Grunde genommen anzusammeln, um größere Sicherheit zu haben, um vielleicht, wir könnten es ja jetzt ganz demütig und bescheiden formulieren, sagen, ich will einfach Sicherheiten haben für den Notfall. Ich will Notgroschen haben. Aber ich kann mein Geld, ich kann schon sehr wenig Geld pro Monat, kann ich anlegen in Wertpapiere, in was nicht alles. Ich kann auch an der Börse kann ich versuchen zu spekulieren und dabei Gewinn machen. Ja? Christlicher Vermögensberater.
Ja, also wenn du mich fragst, könnte es den geben oder sollte es den geben? Ja klar, so wie halt Ärzte da sind, die einem helfen mit Gesundheit und was weiß ich, Automechaniker, der mir irgendwie meinem Auto hilft, dann sollte es und ist es auch gut, wenn mir Menschen helfen, mit finanziellen Mitteln umzugehen oder besonnen zu sein oder zu
mir zu. Besonnenheit geht es ja da nicht. Also ich habe mal einen gesprochen, der war jetzt nicht Vermögensberater, sondern Steuerberater oder auf der Vorstufe davon. Man braucht ja einen Prozess, um das zu werden. Ne? Und der ist dann Prediger geworden. Und also Pastor. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie war das denn in dem alten Beruf und so. Ne? Er meinte irgendwie, ja, er hat jetzt nicht so die Befriedigung darin gesehen, reiche Leute noch reicher zu machen.
Ja gut, das ist die persönliche Motivation. Ja. Aber meistens ist es ja so, dass Menschen, die viel Geld haben, wenn es nicht gerade einfach nur durch Erbe oder Glücksspiel zugefallen ist, sondern die sind ja genauso in ganz viele Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten eingebunden. Also ich sag mal, wenn eine Frau eine Firma hat, dann ist sie die Chefin und dann hat sie Angestellte. Mhm. Und jeder, der das weiß, und ich kenne ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die wissen dann, jetzt bin ich verantwortlich, jetzt nicht nur, um mich selber zu bereichern, sondern am Ende des Monats muss ich meine Löhne und Gehälter zahlen. Und das will ich auch, weil ich ermögliche ein auskömmliches Leben hier für 10, 20 oder 30 oder noch mehr Menschen. Und da ist dann Vermögen ja noch ganz anders. Es ist ja eingebunden in Verantwortlichkeiten. Ja. Es fließt durch Firmen durch. Es sichert andere ab. Und das Interessante, was ich gehört habe, ist, dass es gibt ja in dieser Glücksforschung, die haben das ja tatsächlich versucht, empirisch festzuhalten, ab welchem Jahreseinkommen jemand
signifikant glücklicher ist.
Signifikant glücklicher ist oder nicht. Und das war also in Amerika irgendwo bei 70.000 Dollar. Jetzt frag mich nicht brutto oder netto, ich habe nur diese Zahl im Kopf. Und es gab einen Unternehmer, aber es gibt einen Unternehmer in Kalifornien, Dan Price, sein Name, der hat gesagt, das setze ich jetzt mal um. Bis jetzt war mein Modell immer, die kriegen ihr Gehalt, was sie verhandelt haben. Und ich verdiene irgendwie eine halbe oder ganze Million im Jahr. Und er hat gesagt, das kann auch anders sein. Ich möchte eigentlich, dass jeder, der in meiner Firma arbeitet, jetzt diese 70.000 kriegt. Das war für manche kaum eine Steigerung, die sowieso schon in leitenden Positionen war. Und für andere war es eine signifikante Steigerung. So. Und das war ein interessantes Sozialexperiment, was er durchgezogen hat.
Und er hat die für jeden Angestellten sozusagen
genau, der hat das gleichgezogen. Okay. Leute, die vorher mehr verdienen, er hat also keinen runtergestuft, das war Bestandsschutz. Aber er hat gesagt, Minimum ist bei mir das. Und zwar egal, ob du im Lager arbeitest oder in der mittleren Management-Etage. Und das Interessante war an diesem Experiment, ich habe das ein bisschen reingelesen, ich weiß es jetzt nicht im Detail. Erstens, die vier besten Verdiener haben gekündigt. Na, okay. Obwohl sie nicht weniger, die haben keinen Groschen weniger gekriegt. Aber die sowieso gut verdienten und auch sehr hart dafür gearbeitet haben, gesagt, so jetzt sehe ich hier die Pfeife, die eigentlich immer nur am Kaffeeautomat rumhängt. Ne? Und der Typ, der keine Überstunden gerne macht und immer bei der Familie rumhängt, Und das ist ungerecht. Also der Abstand ist nicht mehr so, wie ich ihn für angemessen halte. Und wiederum andere waren natürlich sehr froh. Und das war natürlich das, was er dann als Chef erlebt hat. Dass Leute sagten, hey, ich konnte jetzt meine Kinder ins College schicken. Oder ich kann meine Krankenversicherung kann ich jetzt besser abdecken. Und also auch ganz viel positive Rückmeldungen. Das ist ein laufendes Sozialexperiment, was natürlich diesen Kit, den wir vermeintlich brauchen zwischen uns, nämlich zu sagen, ich habe mehr, ich habe weniger, mal so rausgenommen hat. Und ich finde das super interessant, weil es einfach wieder zeigt, wie sehr wir dieses verankerte Bedürfnis haben, uns einordnen zu müssen.
Aber das bringt ja auch die Frage der Gleichheit wieder auf. Ne? Naja. Und da bin ich auch sehr also skeptisch, ob eine Gleichmacherei in dem Sinne, ja, so sozialistisch, alle verdienen das Gleiche, jeder, also keiner darf hier mehr haben als der andere, so, ob das dann auch wirklich realistisch ist. Ich glaube es nicht. Ja? Ich glaube es nicht, weil es eben Motivation eher
abtötet. Du bist halt Kapitalist. Ne?
Ich würde mich auch nicht als radikalen Kapitalisten bezeichnen. So, ne? Aber... Aber dieses,
naja, welche Form der Gerechtigkeit wird
genau.
Ist es eine Verteilungsgerechtigkeit
richtig,
oder eine
Leistungsgerechtigkeit? Genau. Und ich bin da schon eher für die Leistungsgerechtigkeit, muss ich ehrlich sagen.
Ja? Winston Churchill hat auch gesagt, dem Kapitalismus wohnt ein Laster inne, die ungleichmäßige Verteilung der Güter. Dem Sozialismus hingegen wohnt eine Tugend inne, die gleichmäßige Verteilung des Elends.
Genau.
Aber ich habe noch einen Gedanken hier. Matthäus 19 ist ja diese bekannte Geschichte von dem jungen Mann, der zu Jesus kommt und ihn fragt, wie er in den Himmel kommen kann. Und am Ende sagt ja Jesus zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann geht er traurig weg, weil er scheinbar sehr viel hat. Er will es nicht weggeben. Und dann sagt Jesus, hier Vers 23 in Matthäus 19, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Das heißt, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen ein Problem jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich jetzt die Schlussfolgerung ziehen aus diesem Wort Jesu? Also die Reichen... Lieber nicht reich sein. Ja, ich kann ja auch natürlich aus der Position der Armut, ja, ich bin ja nicht reich, wer will schon behaupten, dass er reich ist? Reichtum ist ja sowieso relativ, sagen. Also schau die Reichen, ne, die kommen ja schlechter ins Himmelreich. Mhm. Also lieber nichts haben.
Das heißt auch reich.
Bettelorden zum Beispiel, hat es ja gegeben. Auch in der frühen Zeit der Kirche haben sich Leute entschieden, Armut ist eine Tugend.
Also es ist ja schon so, dass zumindest nach meinem Kenntnisstand die Offenheit für Glauben schon korreliert oder sagen wir mal negativ korreliert mit dem Wohlstand. Also wenn wir jetzt in die westliche Welt schauen, die westlichen Gesellschaften, die ordentliches Wohlstandspaket haben, persönlich auch und individuell, dass da der Glauben oder Mission und Wachstum in den Kirchen nicht stattfindet oder wenig stattfindet. Währenddessen auf der Südhalbkugel, sage ich jetzt mal, unseres Globus, wo der Wohlstand eben nicht so ist, eben die Armut und so weiter, da wachsen Kirchen, da ist Mission erfolgreich, da kann Glaube weitergegeben werden. Es ist Interesse an Religion da. Ja. Mhm. Noch viel stärker
so als... So wie nach dem Zweiten Weltkrieg hier in unserem Breitengraden.
Ja, weil das eben die... Ja, weil Katastrophe, Armut und alles. Ne?
Aber ist das nur, weil die Menschen nichts haben? Oder wirst du dir, wenn du wenig hast oder gar nichts hast, noch viel stärker deine Abhängigkeiten bewusst? Mhm. Also,
ja, das würde ich auch sagen.
Weil, ich meine, klar, wenn du eben viel hast, dann kannst du ja auch dich viel absichern. Oder du kannst dir viel kaufen, das, was du brauchst, egal in welcher Situation. Du musst ja nicht fragen, hast du mal was für mich oder kannst du mir helfen? Das brauchst du ja alles nicht. Du kannst in einer starken Unabhängigkeit leben. Und wenn du keine Mittel hast oder keine Chancen hast, dann bist du in einer starken Abhängigkeit. Und das ist vielleicht, was Geld dann doch schafft. Also eine gewisse Loslösung von gegebenen Gesetzmäßigkeiten, die, du hast uns ja vorhin in die Schöpfungsgeschichte hineingebracht, auch mit in eine Abhängigkeit hinein, die ja Gott einbaut für den Menschen. Ja. Du musst vom Baum des Lebens essen, damit du am Leben bleiben kannst und damit du ewig leben kannst. Das ist eine Abhängigkeit. Als sie sich davon lösen und sie keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens haben, können sie auch nicht mehr ewig leben, obwohl es anders suggeriert wurde von der Schlange im Gespräch mit der Frau und dem ersten Menschenpaar. Nee, das brauchst du nicht. Du bist nicht abhängig von. Mhm. Und das ist schon so, klar, also sein eigenes Geld zu verdienen, ich bin nicht mehr abhängig von dem Geld der Eltern. Mhm. Ich kann selber entscheiden, was ich mache mit meinem Geld. Gutes wie Schlechtes. Und das muss ja auch gelernt sein.
Aber jetzt weiß ich natürlich auch, wenn ich viel habe, dass das flüchtig ist. Ne? Also es kann auch alles verloren gehen, eben durch eine Katastrophe. Oder selbst wenn ich meine Gesundheit verliere, mit Geld, vor allem in Ländern, wo Medizin sehr teuer zu kriegen ist, kann ich natürlich noch einiges tun. Ich kriege vielleicht den besten Operateur, den Chefarzt und so weiter, weil ich ihn bezahlen kann. Aber ansonsten hilft mir das Geld auch nicht, wenn ich todkrank bin.
Aber ist es nicht, also wir haben doch schon echt gute Systeme ausgedacht, um diese Absicherung in die letzte Stufe noch zu führen. Also selbst die Versicherung, bei der ich abgesichert bin, ist rückversichert. Ja. Also wenn die vor die Wand fährt, dann kriege ich trotzdem irgendwo meine Ausschüttung. Und ich glaube, wir reden ja in der ersten Welt jetzt hier. Alle, die wir am Tisch sitzen, sind statistisch gesehen global reicher. Also alles, was hier über Reichtum gesagt wird, wird über uns vier gesagt. Auch wenn wir uns vielleicht jetzt eher voll in der Mittelschicht in Deutschland einordnen würden. Wir sagen, wir sind hier irgendwie so Mittelschicht, ne? Global gesehen sind wir das nicht. Ne? Die Tatsache, dass du aus deinem Portemonnaie das zur Anschauung rausziehen konntest, ist schon ein Zeichen, dass du mehr hast als viele Millionen, gar Milliarden Menschen, die schon das
schwer produzieren. Vielleicht habe ich es mir auch nur geliehen. Kann, ja.
Kann sein. Kann sein. Ich kann es ja
ausgedruckt.
Das muss ja fließen. Ne?
Ausgedruckt. Nein, es ist also echt.
Das ist echt. Ich kann das von hier aus sehen. Und ich versuche immer, diese Perspektive einzunehmen, weil ich dann nicht, denn ich bin der Theologe vom Tisch herunter, mache ich jetzt Reichenbashing. Mhm. Ich bin es ja selber, eigentlich. Und um auf das zu kommen mit der Abhängigkeit, das ist ja genau das. Also das ganze Bestreben des Finanzsystems, das ja so ineinander verschlungen ist, wo dann die Experten sagen, oh, wenn das einmal ins Wanken gerät, dann reißt es alles mit in den Abgrund. Aber der Versuch ist, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Das ist genau das, was wir da haben in dieser Geschichte. Am Anfang erkenne ich meine Abhängigkeit an. Mhm. Und wir wären gerne finanziell unabhängig. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Euphemismus für reich. Finanziell unabhängig. Und das ist so der eine Gedanke. Das andere ist, dass wir eigentlich, wenn es darum geht, dass wir über Geld reden, und das sehe ich eben auch in dieser Urgeschichte verankert, wenn wir vom Haben reden, nee, wir haben ja noch gar nicht angefangen, vom Geben zu reden. Ne? Mhm. Was ist ja eigentlich so die... Das ist ja das, was uns Christen bewegt. Ne? Also nicht nur, was haben wir, wie gehen wir damit um und so, ja, sondern wir haben es ja, um es zu geben.
Ja, und das hat ja Gott auch scheinbar als Vorbeugung gegen dieses charakterliche Problem eingebaut. Wenn ich hier Malachi 3 lese, betrügt mich nicht mit dem Zehnten und der Opfergabe, bringt die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Also das Prinzip des Zehntens oder überhaupt Gott etwas zurückzugeben, klingt ja schon ein bisschen eigenartig, aber so ist es ja eigentlich. Er gibt mir Sachen, er sorgt dafür, dass ich reich bin. Ja, du hast ja recht. Und das scheint doch irgendwie, habe ich den Eindruck, eine Maßnahme zu sein, die Gott im Sinn hatte, um uns zu helfen, diese Abhängigkeit vor Augen zu haben.
Ich habe mich ja, weil du das ansprichst, auch immer wieder gefragt, als Jakob seinen Vater täuscht, um den Erstgeburtssegen zu bekommen, auch seinen Bruder damit täuscht, und er dann so weggeht, also fliehen muss von daheim, weil sein Bruder ihn umbringen möchte, ist er auf dem Weg zu seiner Familie in den Osten. Und irgendwann muss er auch Pause machen auf seinem Weg. Es ist Nacht um ihn herum und dann diese ganz berühmte Szene, dass Gott ihm im Traum in der Nacht dann erscheint, die Himmelsleiter, und Gott mit ihm spricht und Gott ihm sagt, dass er bei ihm sein wird. Hier 1. Mose 28, Vers 15. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. So ganz persönliche Worte. Vorher ist ja noch der allgemeine Segen, so, den Abraham schon bekommen hat. Und dann wacht er auf und ist total bewegt. Wow, ich habe Gott, hier das Haus Gottes, Pforte des Himmels. Und ganz zum Schluss kommt er selber dann da drauf. Hier ab Vers 20, er legt ein Gelübde ab, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt. Da sind wir wieder bei Paulus, Essen und Kleidung. Mhm. Und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Und diesen Satz fand ich da immer komisch, irgendwie so. Da geht es doch jetzt um, ne, so Erhabenes, so, ich bin bei dir, alles klar, du bist bei mir, ich führe dich zurück, okay, das glaube ich dir und so. Und dann wird es aber so irgendwie finanziell, ne, so, was jetzt, warum muss er jetzt Geld geben? Wieso reden wir jetzt auf einmal hier über Geld? Aber er sagt, da habe ich jetzt so den Eindruck, knüpft an das an, was wir jetzt so berührt haben, so, also, er hat ja nichts mehr, er hat nur seinen Stab, seinen Stock und seine Klamotten, und er haut von daheim ab, kann jetzt eben nicht mehr viel mitnehmen. Weiß nicht, ob es Geldmünzen zu dem Zeitpunkt gab oder nicht. Aber also er geht mit wenig weg, ist eigentlich mittellos, weil kennt seine Zukunft nicht. Ein Flüchtender, würden wir heute sagen, in ein anderes Land. Aber er sagt, das gebe ich dir, das gehört dir, Gott. Also das Konzept war schon da. Es gehört dann nicht mir, so ein Teil davon gehört irgendwie dir, und das gebe ich dir zurück.
Weißt du, wie mir das vorkommt? Als wollte Jakob sagen, lieber Gott, meinen Vater habe ich betrogen, aber dich werde ich nicht betrügen.
Ach so,
ich verspreche dir, dass ich dich nicht betrügen werde. Weil das ist ja so im Hinterkopf des Lesers, ja, der kommt ja gerade von diesem Betrug seines Vaters, und der war ja ziemlich perfide. Mhm. Ja, der Vater, der blind war, der hinfällig war und immer fragt, bist du wirklich mein Sohn Esau und so, und ja, ich bin dein Sohn Esau, fass mich an und rieche mich und so. Mhm. Und jetzt ist er da und Gott offenbart sich ihm, was ja sowieso erstaunlich ist, dass Gott ihn auch nicht tadelt dafür in dem Moment. Und dann sagt er, aber ich versichere dir, wenn du mir was gibst, dann gebe ich dir deinen Teil zurück.
Ja, aber das ist doch genau wieder das Thema des Gebens. Er fängt an, natürlich ist es ein bisschen ein Ausgleich, und auch im Hintergrund im Alten Testament ist immer so ein bisschen dieses Quid pro Quo, ne? Ich verhalte mich gut, kriege ich auch Segen und so. Aber trotzdem geht es um diese Übung, Tugend auch zu geben. Ja? Die gehört für ihn ins Geistliche mit rein. Mhm. Nun gehört sie mit rein am Anfang, weil das noch ein bisschen anders hat, ein bisschen was gelernt. Mhm. Und das find ich ganz faszinierend, weil es wird ja da praktisch, wo ich darüber nachdenken kann, wo übe ich diese Tugend ein? Ne? Nach Aristoteles sind ja Tugenden etwas, was uns nicht zufällt oder Talente, die uns einfach gegeben wurden, sondern das sind Sachen, die wir
üben,
die wir einüben, indem wir sie ausüben. Ne? Und ich habe da neulich eine Predigt gehört von jemandem, der sehr reich ist und der seinen Werdegang geschildert hat. Der hat irgendwann einen Bestseller geschrieben, ist millionenfach verkauft worden und das sammelte sich alles dann auf seinem Konto. Und der hat dann angefangen, na gut, ich mache umgekehrten Verzehnten. Also ich behalte 10. Und das reicht mir. Ja, mit 10 habe ich ein sehr gutes, auskömmliches Leben und die 90 kann ich Gutes mit tun. Und dann sagen ihm Leute, ja, das würde ich auch machen, wenn ich so viel Geld hätte. Und dann sagt er immer, nee, würdest du nicht. Und weißt du auch warum? Weil ich angefangen habe, in meiner jungen Ehe habe ich angefangen, 10% zu geben. Als mein Gehalt stieg, habe ich jedes Jahr überlegt, da kann ich doch noch einen drauflegen. Ich kann noch was abgeben. Ne? Und in dem Moment, wo der große Reichtum kam,
war ich schon bereit dafür.
Hatte ich das geübt mein ganzes Leben. Deswegen fiel mir das gar nicht schwer.
Ein krasser Gedanke.
Und das ist eigentlich das, was ich anfügen würde zu diesem Geben. Also auch da würde ich das nicht einfach sagen, auf 10% irgendwie festlegen. Ich glaube, 10% ist so eine Sache, wo man sagt, das ist ein Zeichen, dass ich das machen will. Aber das wirklich einzuüben oder auch durchzuziehen, das ist für mich schon eine geistliche Übung.
Das erfordert auch eine Menge Vertrauen.
Das heißt aber dann, dass viele Geld hat ihn nicht dazu gemacht. Er war schon vorher dort.
Ja.
Also das Geld macht dich nicht gebefreudig.
Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt.
Ja, genau. Weil wir denken, klar, wie ich eben sage, wenn ich im Lotto gewinne, dann gebe ich auch mehr als 10%.
Kannst du jetzt gut sagen. Ne?
Ja, aber würde ich es machen? Habe ich es vorher geübt? Warum mache ich es jetzt nicht schon? Ja. Ne? Ja.
Hm. 10% ist ja sozusagen die Einrichtung Gottes, dass er seinen Kult und im Neuen Testament dann auch die Verkündigung des Evangeliums unterstützt. Ne? Das ist so der Minimalbetrag, den Gott fordert.
10 ist ja die Minimalzahl, die wir im Alten Testament finden. Okay.
Ja.
Genau.
Und darüber hinaus gibt es ja dann auch noch andere Möglichkeiten. Erstlingsgaben und andere Zehnten, die dann verwendet wurden für Feste und so weiter und so fort. Ne? Neues Testament spricht ja auch von Gaben, Spenden und so. Ne? Und die Frage ist natürlich, was verlangt Gott von mir? Also wie kann ich ihm das wieder zurückgeben und einen Teil davon zurückgeben, was er mir schenkt?
Aber ist das wirklich die Frage, wenn ich es schon so formulieren würde, würde ich schon sagen, die Möglichkeit aus freiem Herzen mit Freude zu geben, ist mir schon genommen, wenn jemand gesagt hat, was verlangt. Also ich habe mal jemandem Bibelstunden gegeben, der wollte uns zur Taufe geführt, ein alter Geschäftsmann. Ne? Also wirklich so ein hanseatischer Geschäftsmann, der schon viel Geld gewonnen und auch schon viel verloren hat in seinem Leben. Und als wir dann auf das Thema kamen, so mit Umgang mit dem, was Gott uns gegeben hat und so, da hat er ständig mir Deals angeboten. Ne? Also pass mal auf, vielleicht kannst du beim lieben Gott das so und so verhandeln. Ne? Also der hat ständig versucht, Gott runterzuhandeln, ne? und zu sagen, aber wenn ich das jetzt so, das würde aber auch zählen dazu, ne? Also das, was ich schon gemacht habe, also wie man das so macht, so alles, was man dealmäßig da, und das hat ihn nie wirklich losgelassen, dass ich da jetzt einen Deal mit Gott machen kann, wo ich dann am Ende sagen kann, da bin ich gut bei weggekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das, ich meine, für Paulus glaube ich, Gott hat den fröhlichen Geber lieb und so. Da geht es, glaube ich, wirklich mehr um dieses
Eigenmotivierte.
Ja, und auch um das Nachahmen Gottes. Mhm. Weil Gott ja immer dargestellt wird als der, der reichhaltig und reichlich gibt. Das war ja auch der Einstiegstest. Ne? Mhm. Alles, was wir haben, das hat er ja gegeben. Das heißt, er hat es nicht behalten. Er hat es gegeben.
Mhm. Und das ist auch beim Jakob ist es ja auch irgendwie so ein Impuls, der von ihm kommt. Gott verlangt es ja nicht. Also in der Situation sagt ihm Gott nicht. Und übrigens, zu den Bedingungen, dass ich bei dir bin und dir Kleidung und Nahrung gebe und dich auch wieder zurückbringe in deine Heimat,
mit dem Zehnten.
Gehört auch so der Zehnte. Das macht er ja nicht, sondern ja, es kommt, zumindest so ist es in dem Fluss der Geschichte, kommt so als eine Antwort von Jakob aus seinem inneren Beweggrund heraus. Natürlich, ob es jetzt eine Vorgeschichte gibt oder nicht, dass er vorher nicht gern gegeben hat und jetzt in dem, was er alles erlebt, ihm das alles dämmert, kann schon sein. Aber das ist halt uns jetzt nicht so im Detail dann berichtet. Hm. Wobei dann bei dieser Geschichte mit dem reichen Jüngling sagen ja dann auch die Jünger zu Jesus, ja, wer kommt denn dann in den Himmel? Genau. Also, wenn das erforderlich ist, dass wir alles verkaufen und so weiter, dann schafft es ja eh keiner.
Das ist interessant, ne, diese Frage.
Also, die sind ja auch noch im Dealen. So. Okay, also ja. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe?
Aber wo hört das Dealen auf? Also für mich hört es auf bei Familie, meistens. Also als ich Vater geworden bin, Und jetzt habe ich meinen Sohn in ein Auslandsjahr geschickt und so, kostet alles Geld, ist egal. Und wenn ich dafür was aufnehmen muss, ich mache das. Also es ist also das Geben als natürlichen Ausdruck von Liebe in der Familie, wo das funktioniert, ist das nicht die große Sache für Vater und Mutter. Wenn ich mir überlege, was meine Eltern alles gegeben haben und dass ich heute noch erlebe, dass sie mal ihr letztes Hemd dafür geben würden, dass es mir gut geht. Mhm. Wenn wir diese familiären und die Gemeinde wird als Familie auch bezeichnet, ne? Wenn wir das übersetzen.
Aber das finde ich ja interessant, dass du das sagst, auch gerade das von dem letzten Hemd. Wir machen es ja sehr häufig am Geld fest. Es gibt ja auch diesen bekannten Spruch, beim Geld hört die Freundschaft auf. Aber was du gerade erzählst von deiner Familie, und ich glaube, das betrifft jeden, jeder würde das wahrscheinlich so sehen, die Liebe, zumindest die verwandtschaftliche Liebe, scheint da nicht aufzuhören. Ja, das finde ich ja also interessant.
Bei manchen Verwandten hört
sie schon auf, wahrscheinlich.
Wenn man die Erbstreitigkeiten denkt.
Ja, genau. Das, ja.
Aber das sind nicht die Liebe. Also wirklich dieses Vertrauen und dieses tiefe Anliegen.
Aber es geht eben nicht, darauf will ich eigentlich hinaus, es geht ja nicht nur ums Geld, ums liebe Geld, sondern es geht um diese innere Bereitschaft, überhaupt etwas von mir zu geben. Das kann ja auch Zeit sein, das kann was sein, was ich gerade erkannt habe. Ich gebe etwas weiter. Ja?
Das wäre mir auch eben nochmal wichtig, dass man eben nicht, dass es eben nicht nur ums Geld geht, dass man abgibt, ne?
Genau.
Sondern um den Einsatz, den du bringst, deinen Beitrag. Ja?
Nee, das kann ja auch in verschiedenen Bereichen geben, sein. Ne? Da geht es wirklich um Geben und nicht nur um Kohle.
Genau. Geben kann alles sein. Dein Beitrag, der kann finanziell sein oder eben auch anderwertig. Ne?
Und Zeit, Einsatz und so. Das ist ja eigentlich eine tiefgeistliche Geschichte. Denn ich bin ja auch der Meinung, Matthäus 25, wo Jesus da erzählt er drei Geschichten. Die erste ist von den 10 Jungfrauen, die zweite ist dann von diesen Talenten. Und ich glaube nicht, dass es nur um Materielles geht und vielleicht noch nicht mal um Fähigkeiten, die ich nutze, sondern geht es darum, dass ich anderen Menschen das Beste gebe, was ich überhaupt bekommen habe, nämlich die Botschaft von der Erlösung. Die Botschaft, dass ich gerettet sein kann. Dass ich das nicht vergrabe irgendwo, sondern weitergebe und vermehre. Und da geht es ja auch um Endzeit. Da geht es ja darum, wie bereite ich mich vor auf das Kommen Jesu. Und dass ich eben nicht an mich denke nur und sage, ah, toll, dass ich das jetzt habe und dass ich glauben darf, sondern ich gebe es weiter an andere. Und das geht weit übers Geld hinaus.
Ich bin jetzt nochmal so bei dem geblieben, was du gesagt hast. Also wo sind wir sehr bereit, willig auch wirklich auch viel zu geben, so bei der Familie, also da, wo Liebe eigentlich ist, also wo man sich gegenseitig dann auch liebt und füreinander da, sich sorgt. Die Herausforderung, wie verliert man das? Oder gerne wieder zu dem Text, den du ganz am Anfang zitiert hast. Du aber, o Mensch, 1. Timotheus 6, Vers 11, sagt der Paulus, fliehe diese Dinge, da geht es um diese Geldgier, um diese Haltungen, strebe nach Gerechtigkeit, nach Gottseligkeit, nach Glauben, nach Liebe, nach Ausharren, Sanftmut und dann fährt er fort, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also, Wertepyramide, was du gesagt hast, wenn das halt dich antreibt als Vater, also die Liebe für deine Kinder, dann verlierst du dich jetzt nicht in diesen Geldgier oder Geldliebe, sagst, ha, das ist mein Geld, ich hab's erarbeitet, hart, mein Sohn arbeitet auch hart und dann kannst du dir dein Auslandsjahr schon gönnen. Aber ich gebe dir nichts von dem, was ich mir irgendwie, was mir gehört, was ich mir verdient habe. Also dann bist du ja nicht bereit, dann abzugeben, weil du denkst, das ist meins, ich habe es mir.
Aber das mache ich nicht, weil ich der Meinung bin, mein Kind ist Teil von mir, oder? Gehört zu mir. Deshalb hast du ja recht, bei manchen anderen Verwandten ist es dann nicht mehr so. Aber bei den direkten Nachkommen, glaube ich, ist es so, wie ihr das beschreibt. Da möchte ich gerne geben, weil die zu mir gehören.
Ja, aber das ist doch Teil des, also das ist ja eigentlich Ziel oder Teil des Evangeliums, dass man sagt, ja, das können wir nicht für alle leisten. Mhm. Ne? Also mein Kind ist mir näher als das von meinem Nachbarn oder sowas. Aber eigentlich ist ja die Vision vom Reich Gottes, ist, dass wir diese Nähe erlebbarer machen oder als Ziel vor uns haben. Also dass mir der andere wirklich wichtig ist. Ne? Also im Philipperbrief sagt der gleiche Paulus das ja auch. Jeder achte den anderen höher als sich selber.
Und das ist nicht nur auf die Familie gemünzt.
Und das ist so eine Grundhaltung, glaube ich, die ich lernen möchte, so mit Menschen umzugehen. Mhm. Also.
Und da kämen wir ja wieder zurück zu dem, was du gesagt hast über Unternehmer, auch die du kennst, die eben deren Ziel nicht, also oder deren Antriebskraft nicht die Geldliebe ist. Weil ich bin auch Menschen begegnet, die 400 Mitarbeiter und so weiter haben in ihrem Unternehmen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass Geldliebe sie treibt, sondern sie sehen sich eher so, wir schaffen Räume. Also wir schaffen Räume, wo wir was produzieren, was auch gebraucht wird, damit wir alle leben können in der Gesellschaft,
in
der wir
sind. 400 Familien, die...
Genau, 400 Familien hängen in dem Unternehmen, sagt nicht nur, mittlerweile arbeiten sogar die Enkelkinder von den ersten Mitarbeitern, als die Firma gegründet wurde, die sind auch in dem Unternehmen. Also es ist in der Tat so, als ich denen so zuhörte, wurde ich so daran erinnert, Nebukadnezar, wo Gott zu ihm sagt, du bist ein Baum. Also du und dein Reich, das ist ein riesiger Baum und im Schatten dieses Baumes oder in den Ästen dieses Baumes leben Vögel, leben Tiere. Die Sonne versenkt nicht die Tiere, die da im Schatten sich bergen. Also da wird nicht gesagt, jeder schaue auf sich selbst. Und jeder kümmere sich darum, dass er irgendwie seinen eigenen Schatten findet und gebe nichts davon ab. Sondern es gibt manche, die können diese Räume bereitstellen, wenn sie sich dafür entscheiden, sie bereitzustellen. Aber dafür brauchst du Mittel. Also dafür brauchst du die Möglichkeit, um das zu machen. Du kannst nicht sagen, nee, ich fasse das nicht an, weil es ist böse. Ich will nicht reich werden, weil das ist dann schlimm oder so. Mhm. Und was mache ich dann? Dann komme ich nicht mehr in den Himmelreich. Das kann ja auch nicht die... Mhm. Es geht schon um das Wie. Es geht schon um das Wie, sonst wehrst du dich ja auch einem Segen, den du bekommen kannst.
Und der Segen, haben wir ja vorhin gehört, ist materiell im Alten
Testament. Auf jeden Fall. Also Isaac, ich meine, wenn man Isaac folgt und so, der hat ja so, die haben ja nicht nur Herden gehabt, sondern waren auch so Halbnomaden, die haben auch Sachen angebaut und bei ihm florierte das, es funktionierte, weiß nicht, 30-fach oder sowas hat er geerntet. Sagt, nee, lieber Gott, bitte, nicht so viel Pflaumen an meinen Bäumen, denn sonst muss ich ja was damit machen. Sonst werde ich immer reicher. Was mache ich dann damit? Denn natürlich ist Reichtum auch eine Last. Ich bin auch Leuten auch begegnet, die sagen, ja, ich habe jetzt Besitz und dadurch habe ich auch Verantwortung. Ja, ja, was mache ich jetzt damit? Ja. Wie setze ich das, was ich habe, jetzt
auch richtig ein? Das war damals ja nicht anders. Da waren ja Knechte und Mägde und da waren ja viele, die davon...
die hatten also tausend Leute.
Das Haus war im...
Klar.
Alle, ne? Ja. Und darum geht es eigentlich. Das heißt, ich empfange etwas. Dieses Bewusstsein ist ja schon ganz entscheidend. Ich empfange etwas. Das heißt, nicht ich habe mir etwas geschaffen.
Ich habe es mir verdient.
Ich habe es mir verdient, damit gehört es mir auch. Ja, so wie jemand sagt, das ist jetzt mein Grundstück und Nachbarstreit anfangen mit dem Nachbarn nebenan, weil der irgendwie über die Grenze gegangen ist mit irgendwas. Weil das ist jetzt meins, sondern ich habe es empfangen und ich bin nur zeitweilig Verwalter davon. Ja, Und ich darf geben. Eigentlich ist das, also wir reden über Geld, aber wir reden eigentlich jetzt über das Geben. Und das ist das, scheint das Wichtige zu sein.
Ja, und den Umgang auch damit. Die Menschen um ihn herum sind ja auch neidisch. Ich suche das jetzt gerade hier und 1. Mose 26, Vers 12. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Ne? Der Autor sagt ja ganz gleich nicht, er hat eine super Technik, wie man jetzt Sachen anbaut. Und deswegen ist er so schlau und deswegen hat er das Hundertfache rausgeholt.
Die Abhängigkeit super. Von Gott wird immer betont.
Der Mann wurde reich und wird immer reicher, bis er sehr reich war. Oh Gott, schlimm.
Aber ist das
böse, böse, böse?
Das ist ja so ein bisschen der Ursprung des Wohlstandsevangeliums auch, ne?
Und er hatte Schafherden und Rindherden und viel Gesinde. Und jetzt gibt ja die Geschichte, da beneideten ihn die Philister. Also du musst ja nicht nur damit umgehen, was mache ich mit dem vielen, was ich habe, sondern was mache ich mit dem Neid derer, die nicht so viel haben. Ja. Die nicht so was gesegnet sind.
Und im Zuge dessen, was du sagst, Dennis, was mache ich, wenn der Wohlstand ausbleibt? Was mache ich, wenn der Segen scheinbar ausbleibt?
Ja, ich kenne Leute, deren...
Ich werde nicht gesegnet. Ich habe nicht so viel wie der gesegnet wird.
Ich hätte auch gerne diese schwere Last des Reichtums mal zu tragen.
Ja, genau. Ich würde gut damit zurechtkommen.
Ja, es ist schwierig, weil er kommt in Konflikte hinein. Und alle Brunnen, die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Das ist auch eine Realität. Ja. Du wirst gesegnet, sagen, du kannst ja nichts dafür, der Herr hat mich gesegnet. Also ich wollte nicht reich werden, es war keine Haltungssache, sondern ich bin reich geworden. Und das bringt mir Probleme.
Aber das ist,
bringt mich in Konflikte hinein.
Also da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es eigentlich wirklich interessant wird, diese ganze Geldfrage. Ne? Angefangen haben wir hier mit ein paar Scheinen. Dann sind wir, wenn ich das jetzt mal so überschlagen darf, ne? Sind wir ja sehr vom Individuellen ausgegangen, haben sehr viel Individualethik betrieben. Also wie gehe ich damit um? Was macht das mit mir? Warum ist das eine Gefahr? Wie lerne ich geben und sowas? Die Frage, die natürlich bei Geld irgendwann aufkommt, ist, wenn wir jetzt alle ein Land wären, ja, also oder alle Christen oder nur meine Kirche wäre ein Land, welches Finanzsystem hätten wir denn? Also wie denn, da ist Isaak was oder Jakob?
Isaak,
und dann sind die Philister. Und jetzt wird es ja eigentlich spannend, ne? Der eine hat da, ist reich gesegnet, die anderen nicht. So was gäbe es denn noch anderes, als sich gegenseitig die Brunnen zuzuschütten? Ne? Also wie kann denn jetzt was ist ja der Beginn dann von sozusagen Handelsverträgen oder Handelsgemeinschaft, und damit sind wir dann ja auch bei dem Thema, gibt es in der Bibel ein Finanzsystem oder ein gesellschaftliches? Also gibt es nur, ich zahle, eben jeder seinen Zehnten zahlt, da schon alles in Ordnung? Oder auch welche Partei würde die Bibel dann finanzwirtschaftstechnisch vorschlagen und nahelegen?
Die Frage müssen wir vertagen.
Schade.
Auf ein nächstes Mal oder sie das weitergeben.
Wichtig, dass wir sie gestellt haben.
Die Idee, genau, diejenigen, die uns zuschauen. Die dürfen ja auch was zum Nachdenken haben. Mhm. Aber ich danke euch für das Gespräch. Und ich nehme für mich selber aus diesem Gespräch mit, dass ich erstens Vertrauen immer noch lernen will in den, der mich versorgt, den, der mir gibt, nämlich der Schöpfer. Und dass ich aus diesem Vertrauen heraus bereit bin zu geben, anderen zu geben und zu teilen. Und nicht nur Geld. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es gibt auch noch Dinge, die sind wichtiger als Geld. Mhm. Aber danke für eure Gedanken. Gerne. Die war eine Anregung für mich selber.
Du kriegst 15 Euro.
Und 15 Euro, ja. Ich habe schon überlegt, ob ich die euch jetzt verteilen soll, aber ich stecke. Ich glaube, das wird mir kein Zuschauer abnehmen. Und das wird dann blöd, ich kann sie nicht zerreißen.